Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Restaurier-Podcasts. Wir sind Anna
und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien.
Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung.
Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen.
Wir nehmen uns heute einen größeren Themenbereich vor und haben uns daher entschlossen, zwei Teile daraus zu machen. Und zwar möchten wir über Baudenkmalpflege sprechen. Ja, ich weiß, es ist wieder ein Thema aus der Steinrestaurierung, aber wir sprechen diesmal jetzt nicht über ein Praxisthema, sondern im Bereich der Baudenkmalpflege gibt es auch sehr viele planerische Tätigkeiten. Und heute im ersten Teil haben uns vorgenommen, dass wir über die Objektaufnahme sprechen. Darum geht es, dass man den Bestand aufnimmt, also einerseits woraus, aus welchen Materialien besteht mein Objekt und wie ist das aufgebaut? Und wie kann ich den Erhaltungszustand meines Objektes erfassen? Also welche Schäden kann ich erkennen und warum sind diese Schäden überhaupt da? Für diese Folge haben wir uns wieder Unterstützung geholt. Uns gegenüber sitzt eine liebe Kollegin aus dem Studium, Susanne Leiner. Susi, wir freuen uns sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns heute dieses Interview zu führen. Kannst du dich zu Beginn einmal kurz vorstellen, bitte?
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier Gast sein darf. Also wie schon vorher angesprochen, ich habe mit den beiden Moderatorinnen gemeinsam Steinrestaurierung studiert und arbeite jetzt seit Ende des Studiums selbstständig als Restauratorin. Viel mehr gibt es jetzt zu Anfang einmal nicht zu sagen.
Du hast uns ja in der Vorbereitung für das heutige Interview ein bisschen was von deinen Projekten erzählt. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass du sehr viele große Bauten und ganze Baukomplexe bearbeitest und dich besonders für technisches Kulturgut interessierst. Wir haben ja schon mal über die Wiener Hochquellwasserleitung gesprochen, die auch eines der größten technischen Kulturgüter in Österreich ist. An Teilen davon hast du ja auch schon gearbeitet, aber dazu gleich. Und du interessierst dich ja bei den Objektaufnahmen besonders auch für die Zustandsanalyse. In deiner Diplomarbeit, du hast kurz vor mir begonnen und auch kurz vor mir abgeschlossen und dein Projekt war weitaus größer als meines. Ich hatte einen vergleichsweise kleinen Brunnen in Schönbrunn und du hast dir ein großes Objekt gewünscht und hast dann einen Abschnitt des Aquädukts bekommen zur Bearbeitung, und zwar des Liesinger Aquädukt. Um sich das vorzustellen, das sind 800 Meter, also ein Riesending. Ich habe dich damals schon bewundert dafür, dass du das mit einer Kollegin gemeinsam gemacht hast. Und ihr habt ja neben der Bestands- und Zustandserfassung dieses sehr großen Abschnitts des Aquädukts auch ein restauratorisches Maßnahmenkonzept erstellt. Und jetzt wollte ich dich einfach fragen, wie seid ihr da vorgegangen bei so einem großen Objekt? Also wie kann man Bestand und Zustand von so einer Aquäduktbrücke beurteilen? Bei einem kleinen Objekt kann man sich das noch vorstellen, aber wie geht man bei einem 800 Meter langen Abschnitt eines Aquädukts vor?
Also grundsätzlich kann man sagen, es gibt jetzt in der Herangehensweise keinen großen Unterschied zwischen einem kleinen Objekt und einem großen Objekt. Man geht immer vom Großen ins kleine Detail. Also man schaut sich einmal bei so einem großen Bauwerk einfach alle Bauwerkseiten an, gibt es Unterschiede, man vergleicht, geht dann immer weiter ins Detail und kommt dann jetzt bei so einer modularen Bauweise, wie eben das Aquädukt, diese Aquäduktbrücke in Liesing darstellt, hat man ja immer wieder die gleichen Bauteile, die man untereinander vergleicht. Was man hat, sind sehr viele Daten, die man geordnet gesammelt irgendwo verwalten muss und auf die man sich dann beziehen kann bei der Zustandsanalyse. Aber grundsätzlich ist es so, dass man einfach nur mehr zu begutachten hat. Es ist einfach nur die Datenmenge, die den Unterschied macht zum kleinen Objekt.
Im Zuge eurer Diplomarbeit hattet ihr, glaube ich, so ein Semester Zeit, euch die Aquäduktbrücke in Liesing vor Ort anzuschauen. Du hast gesagt, der Unterschied macht die Datenmenge. Das heißt, wie startet ihr denn? Kannst du mal kurz beschreiben, wie schaut die Aquäduktbrücke aus, woraus besteht sie und wie seid ihr da mit der Aufnahme vorgegangen?
Also in einem ersten Schritt schaut man mal, dass man sowas bekommt wie Plangrundlagen. Dass man einfach die technische Bauweise einmal versteht von diesem Objekt. Man schaut, dass man große Fotos macht, Gesamtaufnahmen, dass man Fotogrundlagen hat, um Details, die man dann aufnimmt in der Objektaufnahme, dass man die auch verorten kann. Das ist ganz wichtig, weil sonst hat man einen Haufen Daten gesammelt und kann sie nicht zuordnen, was das Schlimmste ist bei der Datenmenge. Wenn man dann diese Plangrundlagen gesammelt hat, beginnt man vor Ort mit der Objektaufnahme. Bei einem Bauwerk mit der Bauhöhe bis zu 20 Meter hoch braucht man natürlich eine Aufstiegshilfe. Wir haben dort eine Hebebühne zur Verfügung gestellt bekommen, konnten hier einige Tage in mehreren Blöcken die einzelnen Teile dieser Brücke begutachten, sind dann mehr oder weniger mit der Hebebühne nahezu die gesamte Aquäduktbrücke abgefahren, haben uns den Bestand angeschaut, konnten die verschiedenen Beobachtungen auf unseren Plänen und auf vorher hergestellten Gesamtaufnahmen fotografischen verorten und haben so einfach uns einen Überblick verschafft zu den verschiedenen erstens bestandsbildenden Materialien, also Gesteinsvarietäten etc., zur Bauart, aber auch zu den Schadensphänomenen.
Zum Bestand habt ihr ja damals sogar einen ganzen Natursteinkatalog angelegt, wo die ganzen regionalen Gesteinsvarietäten, die ihr identifizieren konntet, abgebildet waren. Hat es eigentlich lang gedauert, bis ihr euch da eingeschaut habt? Also ich nehme an, am Anfang steht man davor und sieht die verschiedenen Varietäten und denkt sich, okay, was ist das? Und irgendwann lernt man sie besser kennen und dann ist man im Flow und dann tut man sich relativ schnell mit, okay, das ist das. Wie ist dir dabei gegangen?
Da wir sehr viel Zeit vor Ort verbracht haben, schon von Anfang an, mit meiner Kollegin gemeinsam, haben wir sehr viele Tage dort vor Ort verbracht und haben das Objekt einfach mal beobachtet. Je öfter man hingeht und je öfter man hinschaut, umso mehr Details fallen einem auf. Und wenn man eine gute Grundlage hat, eben Pläne, wo man das auch gut verorten kann, kommt man sehr gut auf einen grünen Zweig. Wenn man dann das Glück hat, in einem Team arbeiten zu können, kann man sich sehr viel sehr schnell erklären.
Mir geht es da auch sehr ähnlich, wenn ich bei Objektaufnahmen bin, dann die ersten paar Tage habe ich das Gefühl, boah, ich sehe mich da irgendwie nicht durch. Es gibt so einen heterogenen Bestand, es gibt so viele verschiedene Materialien oder verschiedene Gesteine und irgendwie, das kommt aber wirklich nach der Zeit, so wie die Susi das gerade gesagt hat. Man muss einfach immer wirklich viel Zeit vor Ort bringen und es hilft natürlich, wenn man jemanden an der Seite hat, wo man das gut besprechen kann und sagen, du, ich habe diese Beobachtung gemacht, ich tippe jetzt darauf und dann können diese Einschätzungen irgendwie zusammen bewertet werden. Also das ist schon sehr hilfreich und eben, ihr hattet einen sehr umfangreichen Bestand. Ich würde aber gern zum nächsten Teil übergehen, dem Zustand. Und zwar habt ihr sehr viele verschiedene Schäden beobachtet. Und wie kann man sich aber eine Zustandserfassung vorstellen? Ist es einfach das Aufzählen von Schadensbildern oder was habt ihr da genau gemacht?
Grundsätzlich kann man sagen, es ist einmal im ersten Schritt ist es natürlich das Ausfindigmachen aller Schadensphänomene, die zu beobachten sind. Das ist mehr oder weniger eine Aufzählung. Man macht aber diese Schäden immer an der jeweiligen Bauwerksoberfläche oder an einem Bauteil oder an einem Material fest. Das heißt, also man hat dann schon immer eine Kombination aus Schadensphänomen auf bestimmtem Material an bestimmter Bauwerksoberfläche. Und so kann man dann in der Folge schon Rückschlüsse ziehen, warum genau hier an dieser Stelle, an diesem Material, der und der Schaden vorliegt. Weil nur wenn ich die Ursachen klären kann in der Zusammenschau der ganzen Schadensaufnahme, kann ich dann auch so etwas wie Maßnahmen, Vorschläge, die diesen Schäden entgegenwirken oder die verlangsamen, ausarbeiten. Sonst habe ich gar keine Chance. Also es reicht nicht, einfach Schäden aufzuzählen. Es reicht nicht festzustellen, ich habe hier 27 Risse. Ich muss wissen, warum gibt es diese Risse? Wie schauen die aus? Sind das aktive Schäden? Sind das Schäden, die schon ruhend sind, weil irgendwann bei einem punktuellen Ereignis passiert und dann geht es nicht weiter? Also da gibt es ganz viele Faktoren, die man berücksichtigen muss, um wirklich eine Zustandsanalyse durchführen zu können.
Das heißt, es war jetzt eben beim Beispiel Aquädukt für euch auch essentiell zu beurteilen, was die aktiven und was die nicht aktiven Schadensprozesse sind. Also wie du als Beispiel die Risse genannt hast, sind das jetzt einfach Risse, die schon mehrere Jahre in gleichbleibender Art und Weise vorliegen oder sind das Risse, die durch ein innerliegendes Metallteil, das kontinuierlich rostet, weil Wasser eindringen kann und dadurch zu kontinuierlicher Sprengung des Natursteins führt und zur Rissbildung oder dasselbe mit der Bewitterung, welche Seiten besonders stark bewittert sind oder welche einfach nicht so stark bewittert sind. Und bei so einer Zustandsanalyse ist es ja oft auch so in der Restaurierung, dass wir dann letztendlich zu einer Aussage kommen, wie der Zustand ist, also eine Art Gesamtbeurteilung machen. Und meist heißt das dann gut, mäßig oder schlecht. Teilweise wird noch mehr untergliedert. Aber wie fasst du diese ganzen Schadensprozesse, die du dann findest an so einem großen Bauwerk, zusammen und kommst zu einer allgemeinen Zustandsbeurteilung?
Grundsätzlich ist es so, es braucht natürlich ein gewisses Maß an Erfahrung, also Erfahrungen mit vergleichbaren Objekten, um hier einschätzen zu können, wie der Schadensgrad zu beurteilen ist. Also ein Einzelobjekt mit so einem Schadensgrad zu belegen, ist immer schwierig. Man kann einfach eher einzelne Bauteile oder Objektteile vielleicht einteilen, wo man sagt, okay, die Nordwestfassade hat den und den Zustand, der ist um mehrere Grade schlechter als zum Beispiel die Südostfassade, weil eben die Nordwestfassade besonders Schlagregenereignissen ausgesetzt ist. Dass man einfach sagt, okay, der Handlungsbedarf, und das hängt ja immer an dem Handlungsbedarf, also der Schadensgrad und Handlungsbedarf, das sind auch zwei Dinge, die zusammenspielen, dass man hier einfach eine Einschätzung trifft, wie viel Aufwand ist zu betreiben, um hier diesen Schaden zu beheben, das ergibt sich dann auch aus diesem Schadensgrad. Und im Vergleich, was ist jetzt eine bessere Oberfläche oder welche Oberfläche hat einen besseren Zustand und welche hat einen schlechteren, kann ich dann mir selber diese Skala machen. Also das ist, da gibt es keine Norm dafür, es gibt keine Normen und keine Standards. Also das sind mehr oder weniger vergleichende Versuche, hier eine Einteilung zu schaffen. Und eigentlich mehr, um dem Auftraggeber eine möglichst plakative Darstellung zu geben, wie es um sein Objekt steht. Das ist es eigentlich eher.
Stichwort Handlungsbedarf. Am Ende so einer Objektaufnahme ist es ja auch sehr essentiell herauszufinden, wie dringend muss ich jetzt mein Objekt konservieren, also alle Maßnahmen setzen, um den Bestand, so wie er jetzt vorliegt, zu sichern oder restaurieren, wenn man auch Maßnahmen über die Konservierung hinaussetzt, wenn man jetzt zum Beispiel ästhetisch etwas verbessern möchte. Da wäre jetzt meine Frage, ihr habt im Zuge eurer Arbeit auch ein Maßnahmenkonzept erstellt und bevor es an die Maßnahmenkonzepterstellung geht, wird auch ein Ziel definiert. Das sind jetzt eben zwei große Pakete. Wie funktioniert diese Zieldefinierung?
Die Zieldefinition läuft normalerweise so ab, dass Damen oder Herren der Denkmalpflegebehörde, die für das Objekt zuständig sind, gemeinsam mit dem Auftraggeber, aber auch dann gemeinsam mit den Restauratoren, die die Objektaufnahme gemacht haben, sich in einer Besprechung treffen und hier versuchen, verschiedene Zielsetzungen festzulegen. Also wie soll das Erscheinungsbild sein? Welcher Grad der Restaurierung soll angestrebt werden? Wie hoch ist der Alterswert einzustufen? Und es geht in den meisten Fällen auch sehr stark darum, wie viel Aufwand kann und will man betreiben, weil es natürlich auch immer eine Kostenfrage ist. Und so wird im Vorfeld, im besten Fall, bevor man ein Maßnahmenkonzept ausarbeitet, wird einmal eine Zielsetzung definiert.
Was ich dazu noch ergänzen wollte bei dieser Zielfindung, es gibt ja verschiedene Player, das haben wir auch in unseren letzten Folgen immer wieder ein bisschen aufgegriffen. Es gibt einerseits die Denkmalpflegebehörde, die eigentlich das letzte Wort über die Zielsetzung hat. Ich würde ein bisschen so die Rolle der Restauratorinnen sehen, dass diese sagen, was erstens mal für das Objekt, für die Erhaltung unbedingt notwendig ist. Und darüber hinaus, wenn man mehr machen möchte, wäre das technisch möglich. Und einfach das so, dass man die Möglichkeiten ein bisschen aufzeigt, weil dann gibt es oft noch den Auftraggeber, der hat vielleicht auch ganz andere Vorstellungen oder Wünsche und sagt, ja, ich hätte das aber gern vielleicht in dieser Farbe oder ich hätte das gern, dass das am Ende so aussieht und das ist dann eigentlich ein gemeinsamer Entscheidungsprozess, wo es eben die Wünsche und Vorstellungen von der einen Seite gibt, dann die Restauratoren sind oftmals so vielleicht ein bisschen in einer Vermittlerrolle, die halt sagen, das ist notwendig, das kann man machen, das wäre möglich und die Denkmalpflegebehörde sagt dann, ja, dem stimme ich zu oder das können wir in diesem Fall nicht machen, weil und ich finde, das ist immer ein sehr spannender Prozess und wiederum, es gibt keine Norm, wie du es auch vorher angesprochen hast, also jedes Objekt ist objektspezifisch und ist als Einzelfall zu betrachten und zu behandeln. Aber ja, im besten Fall haben wir dann ein Ziel und aufbauend auf diesem Ziel wird dann ein restauratorisches Maßnahmenkonzept entwickelt, was ja auch noch Teil eurer Diplomarbeit war, oder?
Ja, genau, das war auf jeden Fall Teil unserer Arbeit und wir haben eben hier versucht, verschiedene Maßnahmen zu definieren, mit deren Hilfe wir Schadensabläufe an der Aquäduktbrücke verlangsamen oder ausschalten können. Das ist im Grunde immer das Ziel, das immer im Raum steht, Verlangsamung oder Ausschalten von Schadensprozessen oder Schadensabläufen und Bestandserhalt. Also haben wir natürlich auch unser Maßnahmenkonzept dahingehend ausgeführt. Und wir hatten dann auch noch Gelegenheit, alle unsere Maßnahmen, die wir uns da so ausgedacht haben, anhand einer Musterfläche am Aquädukt selbst erproben zu dürfen. Das war natürlich sehr spannend und ist natürlich sehr hilfreich, vor allem wenn es dann um so große Flächen geht, die dann in der Folge bearbeitet werden sollen. Wenn man einmal diese ganzen Maßnahmen, also insbesondere Materialien wie Mörtelrezepturen, Retuschemedien, Festigungsmedien, Reinigungsmethoden und so weiter an einer Fläche direkt am betreffenden Bauwerk erproben kann und einmal sehen kann, wie gut das funktioniert. Man hat dann hier auf jeden Fall schon einmal eine Grundlage, wo alle Projektbeteiligten noch einmal sich Gedanken machen können, ob die Zielsetzungen erreicht wurden, ob hier noch Adaptierungen gewünscht sind, weil es ja viel einfacher ist, in diesem kleinen Rahmen noch einmal hier einzugreifen und eben verschiedene Maßnahmen oder Herangehensweisen noch einmal zu ändern, als wenn man bei der großen Umsetzung auf der Gesamtfläche dann noch einmal versucht, hier einzugreifen. Das ist einmal erstens gut, wenn man diese Musterfläche zur Verfügung hat und weiters ist es natürlich auch gut, wenn man diese Testflächen nach einer bestimmten Zeit, im besten Fall nach einem Jahr Bewitterung, vor allem einer Winterperiode, noch einmal überprüft und noch einmal schaut, ob die Maßnahmen tatsächlich nachhaltig waren und ob sie funktioniert haben, ob die Rezepturen gut waren, ob es noch Adaptierungswünsche gibt, ja, oder ob hier vielleicht noch neue Erkenntnisse einfließen in eine Abänderung des Maßnahmenkonzepts. Und hier haben wir auch die Gelegenheit gehabt, unsere Musterfläche an der Aquäduktbrücke nach einem Jahr Bewitterung zu evaluieren. Und so konnten wir unser Maßnahmenkonzept noch einmal überprüfen.
Also um das nochmal zusammenzufassen, dieses Maßnahmenkonzept, das kann man sich halt vorstellen wie eine Art Anleitung, wie so ein Objekt zu restaurieren ist, ganz plakativ gesagt, also eine Art Anleitung, wo Schritt für Schritt die verschiedenen Maßnahmen erläutert werden, welche Methodik anzuwenden ist, welches Material zu verwenden ist und auf Grundlage dieses Maßnahmenkonzepts die ausführende Firma dann die Restaurierung durchführen kann. Und ja, zur Evaluierung der Testfläche. Ich bin sehr gespannt, was ihr da feststellen konntet, weil das wird das Thema unserer nächsten Folge. Da sprechen wir nämlich über Evaluierungen und warum diese in der Restaurierung ein sehr wichtiges Thema geworden sind. Danke, liebe Susi, dass du dir heute Zeit genommen hast und ich freue mich sehr auf die Fortsetzung unseres Gesprächs in der nächsten Folge.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Hat euch die Folge gefallen oder möchtet ihr uns Feedback geben? Martina, wie kann man uns erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Falls euch der Podcast gefällt, könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen. Und falls ihr Vorschläge und Anregungen für Themen habt, die euch interessieren, könnt ihr uns diese natürlich auch gerne schicken. Wir freuen uns!